Bitte erschreckt nicht, bevor es mit der Predigt losgeht, muss ich einmal in die Hand klatschen, um Videoaufnahme zu synchronisieren mit dem Ton. Liebe Gemeinde, zum Glück dürfen wir uns wieder mit entsprechenden Auflagen wie heute Morgen versammeln zum Gottesdienst mit Abstand und Gesang mit Schalldämpfer. Das ist gewöhnungsbedürftig, gerade für eine Freikirche, wo man sich besonders herzlich begrüßt, oft gerne mal in die Arme nimmt und vor allem kräftig singt. So mancher mag sich in diesen Wochen fragen, wie wird das nun weitergehen? Kommt eine zweite Infektionswelle auf uns zu? Wann endlich wird es einen Impfstoff geben, der allen zur Verfügung steht? Wie werden wir die Krise bewältigen, persönlich als Land? Düstere wirtschaftliche Prognosen gibt es in dieser Zeit zuhauf. Insolvenzen drohen, Arbeitslosigkeit steigt, das Bruttosozialprodukt sinkt. Ja, wie wird unser Land die Wirtschaftskrise bewältigen? Wie wird es aussehen in 2, 3 Jahren? Und auch die Frage, wie wird es mit der Gemeindearbeit weitergehen? Wann können sich endlich wieder alle Gruppen ohne Einschränkungen treffen? Mal kurz zusammengefasst, was wird die Zukunft uns bringen? Die Corona-Krise lehrt uns erschreckend, was wir eigentlich längst wissen, aber gern verdrängen. Die Zukunft, meine Zukunft, die Zukunft der Gemeinde, die politische Zukunft ist letztlich unberechenbar. Die Aussichten, so haben wir das erlebt, können sich von einem auf den anderen Tag verdunkeln. Und binnen weniger Tage ist nichts mehr wie zuvor. Die Gewissheiten von gestern erweisen sich in einem atemberaubenden Tempo als trügerisch. Fragil, zerbrechlich nennt die Kanzlerin unsere Situation. Worauf ist da noch Verlass? So fragen sich viele Zeitgenossen. Oder was gibt meinem Leben Halt und Zuversicht? Wie werden wir gemeinsam zukunftstauglich? In meiner Predigt greife ich auf eine alte, sehr alte Geschichte zurück, die man sich in Israel über viele Generationen hinweg erzählt hat und danach aufgeschrieben hat. Ja, wisst ihr noch, damals? Ja, damals, als unser Volk an der Schwelle zum gelobten Land stand. Hinter Israel stand die lange entbehrungsreiche Zeit der Wüstenwanderung nach dem Auszug aus der Sklaverei Ägyptens. Und vor dem Volk Israel lag das verheißene Land. Aufgeschrieben ist diese hochnotpeinliche Geschichte im 4. Buch Mose in den Kapiteln 13 und 14. Wir hören sie heute als eine lange Schriftlesung in Auszügen nach der Gute Nachricht Bibel. Gott der Herr sagte zu Mose: Sende Leute aus, damit sie das Land Kanaan erkunden, das ich dem Volk Israel geben will. Nimm dazu aus jedem der 12 Stämme einen der führenden Männer. Mose folgte dem Befehl des Herrn, er wählte 12 Männer aus, lauter Sippenälteste, und schickte sie von der Wüste Paran aus ins Land Kanaan. Er sagte zu ihnen: Geht zunächst durch das Steppengebiet, durchstreift dann das Bergland, das sich nordwärts anschließt, seht euch Land und Leute genau an. Erkundet, wie viele Menschen dort wohnen und wie stark sie sind, achtet darauf ob ihre Städte befestigt sind oder nicht. Seht, ob ihr Land fruchtbar ist und ob es dort Wälder gibt. Habt keine Angst, bringt Proben von den Früchten des Landes mit. Es war gerade die Jahreszeit, in der die ersten Trauben reif werden. Die 12 Männer machten sich auf den Weg, erkundeten das Land von der Wüste Zin bis hinauf nach Rehob bei Lebohamat. Und als sie in das Traubental kamen, schnitten sie eine Weinranke mit einer Traube ab, die war so schwer, dass zwei von ihnen sie an einer Stange tragen mussten. Auch Granatäpfel und Feigen nahmen sie mit. Nach 40 Tagen hatten die 12 Männer ihre Erkundung abgeschlossen und kehrten zu Mose und Aaron und der ganzen Gemeinde Israel nach Kadesh in der Wüste Paran zurück. Sie erzählten, was sie gesehen hatten, und zeigten die mitgebrachten Früchte vor. Sie berichteten Mose: Wir haben das Land durchzogen, das du uns geschickt hast, und wir haben uns alles genau angesehen. Es ist wirklich ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Sieh hier seine Früchte. Aber die Leute, die dort wohnen, sind stark und ihre Städte sind groß und gut befestigt. Und dann haben wir auch noch die Anak-Söhne gesehen. Im Südland und die Amalekiter, im Bergland die Hethiter, Jebusiter, Amoriter und in der Jordanebene die Kanaaniter. Das Volk war aufgebracht gegen Mose, aber Kaleb beruhigte die Leute und rief: Wir können das Land wohl erobern, wir sind stark genug. Doch die anderen Kundschafter sagten: Wir können es nicht. Das Volk im Land ist viel stärker als wir. Sie erzählten den Israeliten schreckliche Dinge über das Land, das sie erkundet hatten. In diesem Land kann man nicht leben, es verschlingt seine Bewohner, sagten sie. Alle Männer, die wir gesehen haben, sind riesengroß, besonders die Nachkommen Anaks. Wir kamen uns ihnen gegenüber wie Heuschrecken vor und genauso winzig müssen wir ihnen vorgekommen sein. Die ganze Gemeinde Israel schrie laut auf vor Entsetzen und die Leute weinten die ganze Nacht. Alle miteinander lehnten sich gegen Mose und Aaron auf, murrten und sagten: Wären wir doch lieber in Ägypten gestorben oder unterwegs in der Wüste. Warum nur will uns der Herr in dieses Land bringen? Wir werden im Kampf umkommen. Unsere Frauen und kleinen Kinder werden den Feinden in die Hände fallen. Es wäre besser, wir kehrten nach Ägypten zurück. Und schon gaben einige die Parole aus: Wir wählen einen neuen Anführer und gehen zurück nach Ägypten. Da warfen sich Mose und Aaron vor den versammelten Israeliten auf die Erde. Josua und Kaleb aber, die zusammen mit den anderen das Land erkundet hatten, zerrissen ihre Kleider, sagten zu der ganzen Gemeinde Israel: Das Land, das wir erkundet haben, ist ein sehr gutes Land, das von Milch und Honig überfließt. Wenn der Herr uns gut ist, wird er uns in dieses Land hineinbringen und es uns geben. Lehnt euch nicht gegen ihn auf. Habt keine Angst vor den Bewohnern des Landes. Wir werden im Handumdrehen mit ihnen fertig. Sie sind von ihren Göttern verlassen, uns aber steht der Herr zur Seite. Habt also keine Angst vor ihnen. Aber die ganze Gemeinde wollte sie steinigen. Soweit Gottes Wort, heute für uns etwas länger als gewöhnlich. Ja, der Gottesmann Mose, so erzählt uns das zweite Mosebuch, das zweite Buch im Alten Testament, hat das Volk Israel auf Gottes Geheiß hin aus ägyptischer Sklaverei herausgeführt in die Freiheit. Ein heikles und gefährliches Unternehmen war das. Und das Volk wurde auf dramatische Weise am Schilfmeer vor den nachrückenden Ägyptern gerettet. Und viele kleine und große Wunder schließen sich an in der Zeit der Wüstenwanderung. Und Schritt für Schritt wird das Vertrauen in den unsichtbar gegenwärtigen Gott Israels gestärkt. Und zuletzt, davon erzählt die heutige Schriftlesung, steht das Volk im Grenzland, gleichsam an der Schwelle zwischen Vergangenheit und Zukunft. Und da steht die Frage im Raum, wie wird es weitergehen? Was wird die Zukunft bringen? Was wird nun auf sie zukommen? Wie wird es aussehen im verheißenen Land der Freiheit? Das möchten Sie gerne wissen, möglichst genau. Und ich denke, wir können Ihnen das nachempfinden. Sie möchten Einzelheiten wissen. Das könnte Ihnen die Angst vor der Zukunft nehmen. Expedition Zukunft. So könnten wir das geschilderte Unternehmen nennen. Und harmlos war die ganze Angelegenheit nicht, eher ein Fall von Spionage. Die 12 Männer, die das Alte Testament so harmlos Kundschafter nennt, waren in Wirklichkeit Spione. Militärische Geheimnisse sollten sie auskundschaften, nämlich welche Stadt ist wie befestigt, heißt doch, wo kann man am leichtesten einfallen. Und der zweite Auftrag, den würden wir heutzutage als Wirtschaftsspionage beschreiben. Wie ist es um die Wirtschaftskraft dieses Landes bestellt? Was wächst dort? Wie ist der Boden beschaffen? Und nun in Feindesland wird nicht irgendwer geschickt. Jeder Stamm sucht seinen besten Mann aus, ausgewiesene Experten machen sich auf den Weg, Zukunft zu erkunden. 12 Männer mit Geheimauftrag brechen auf zu einer 40-tägigen Expedition ins Land der Verheißung. Und groß ist die kollektive Neugier, was die Zukunft angeht. Gewiss. Wir wissen, Gott hat Israel ein ums andere Mal Gutes verheißen. Aber Gutes ist eben doch sehr allgemein. Sie sind an Details interessiert. Wir können das verstehen. Denn wir sind ja auch nicht damit zufrieden, dass Gott uns seinen Segen verheißt. Schön und gut. Aber gar zu gerne würden wir ja wissen, was das heißt. Gott schenkt uns seinen Segen. Bitte etwas konkreter. Werde ich in Zukunft gesund bleiben? Wird einmal die Rente im Alter reichen? Werden meine Kinder, für die ich so viel gebetet habe, den Weg zu Gott finden? Wird die Gemeinde stabil und lebensfähig bleiben? Wird es einen geistig motivierten Aufbruch geben? Wird es immer wieder genügend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geben, die sich uneigennützig für das Reich Gottes einsetzen und so weiter. Viele Fragen haben wir, was den Segen Gottes angeht und die Zukunft der Gemeinde und des Lebens. Ja, und am liebsten, wenn das so einfach ginge, würden ja auch wir gerne Spione in das Land der Zukunft schicken, die dann zurückkämen und uns berichten können, was auf uns zukommt. 12 Spione, so erzählt uns unsere Geschichte, kehren zurück und ihre Berichte könnten unterschiedlicher nicht sein. Einerseits, so schwärmen sie, ist es ein wundervolles, fruchtbares Land, voller Schönheit, voller Segnungen. Da fließen Milch und Honig, da gibt es Weintrauben, die so groß sind, dass zwei Leute sie an einer Stange tragen müssen. Und andererseits ist es ein Land voller beängstigender Mächte. Da leben Leute so groß wie Riesen. Wir tun gut daran, diese alte Geschichte vom Weg des Volkes Israel ins verheißene Land auch als eine Gleichnisgeschichte für unseren Weg zu verstehen. An der Schwelle zu großen Herausforderungen geraten auch wir, wie damals Israel, leicht ins Taumeln hin und her. Wir schwanken zwischen gutem Mut, das werden wir schon packen. Und dann plötzlich bedrückende Niedergeschlagenheit. Was soll nur werden? Ich fühle so gar keine Kraft. Und in schlaflosen Nächten greifen dann dunkle Gedanken der Angst nach uns. Lassen uns nicht zur Ruhe kommen. Der Bericht der Spione löst Entsetzen und Wut aus. Ja, mit solch dramatischen Folgen dieser Expedition hatte niemand gerechnet. Die Angst vor der Zukunft ergreift das Volk. Und ganz offensichtlich, Israel ist innerlich dieser Herausforderung nicht gewachsen. Ja, ihr Lieben, was macht man in einer solchen Situation? Am besten, man blickt rückwärts. Man sucht das Heil im Gestern und Vorgestern. Man flieht zurück in eine vermeintlich gute Vergangenheit. Wir nennen das Nostalgie. Wie es eine DDR-Nostalgie gibt, gab es schon damals die Nostalgie in Ägypten, war es ja eigentlich gar nicht so schlecht. Wir hatten wenigstens genug zu essen und keine Gefahr umzukommen. Sie verklären die Vergangenheit. Und sie sagen, besser wäre es gewesen, wir hätten dieses Land der Freiheit vor uns nie gesehen. Besser doch, wir wären in Ägypten geblieben, in der Knechtschaft. Da wussten wir jeden Morgen, worauf wir uns einlassen. So aber wird an der Schwelle zum gelobten Land der Schmerz unerträglich. Das verheißene Land, das vor ihnen liegt, scheint plötzlich unerreichbar. Man wird es nie und nimmer gewinnen können. Groß sind Wehklagen und Selbstmitleid. Und die Schuldigen für das Debakel sind sehr schnell ausgemacht. Das war damals nicht anders, als es heute ist. Klar ist, Verantwortung tragen die dort oben, unsere Anführer. An der Schwelle zum gelobten Land kippt die Stimmung. Das Volk will seine Anführer steinigen. Nicht zum ersten Mal. Liebe Gemeinde, die Angst vor der Zukunft macht aus dieser ganz einmaligen Befreiungsgeschichte Gottes unter der Hand eine Verderbensgeschichte. Ja, Jahwe, der Gott Israel, hat sie ins Verderben geschickt, ganz offensichtlich. Und so ist das immer, wenn Angst die Macht über Menschen gewinnt, weil Angst nur das Abgründige, nur das Verderben sieht. So wollen sie einen neuen Anführer wählen, der sie stracks zurückbringen soll nach Ägypten. Also die Ängste geben die Fluchtrichtung an. Zurück nach gestern. Kann man so Zukunft gewinnen? Sicher nicht. 12 Männer haben die Zukunft gesehen und doch könnte die Einschätzung der Lage unterschiedlicher nicht sein. 12 Experten teilen sich auf in 2 Lager. Es gibt ein Minderheitenvotum. 2 sind da ganz klar anderer Meinung. 2 machen beim allgemeinen Gejammer nicht mit. 2 der 12 treten mutig und entschlossen dem resignierten Volk entgegen. Josua und Kaleb. An anderer Stelle im Alten Testament heißt es von diesen beiden, sie haben einen anderen Geist, einen anderen Geist. Nicht den Geist der Resignation, nicht den Geist der Vergangenheitsverherrlichung. Diese beiden haben den Geist des Vertrauens auf den lebendigen Gott. Und vor allem haben sie die Kraft, dem Volk neuen Mut und neue Zuversicht zu schenken. glaubt uns, so sagen sie. Gott ist größer als alle unsere Angst. Nun, gewiss, die Zukunft wird für uns nicht nur Milch und Honig bereithalten. Sie wird uns vor gewaltige Aufgaben stellen. Aber mit Gottes Hilfe werden wir daran nicht zerbrechen. Wir werden uns diesen Herausforderungen und Aufgaben stellen müssen. Wir werden kämpfen. Und wer nicht kämpft, hat schon verloren. Aber auf unserem Weg werden wir neue, gute Erfahrungen mit unserem Gott machen. Denn das ist doch gewiss, was Gott unseren Vätern und Müttern im Glauben versprochen hat, über viele Jahrhunderte hinweg immer wieder. Das wird er doch wahr machen. Er wird uns ins verheißene Land bringen. Er wird uns Zukunft und Hoffnung schenken. Zwei haben einen anderen Geist. Manchmal reichen schon zwei Mutmacher, um die Resignation einer Gemeinschaft zu überwinden. Ich wünsche uns als Gemeinde solche Kalebs und Josuas. Frauen und Männer, die eben ihr Vertrauen auf Gott setzen. Andere ermutigen und Menschen mitreißen. Skeptiker, Mahner, Pessimisten, Gleichgültige gibt es überall und in jeder Gemeinde zur Genüge. Gemeinde aber braucht Herrn und Frau Kaleb und viele Josuas. Menschen, die fest an Gottes Zukunft glauben, mutig Schritte in die Zukunft wagen. Warum beschäftigen wir uns nach 2,5, fast 3 Jahrtausenden mit solch alten Geschichten? Weil die Haltungen und inneren Einstellungen die gleichen geblieben sind, damals wie heute bei uns. Nun, mit einem Milch- und Honigoptimismus kommt man nicht weit, wenn der Weg steinig und schwierig wird. Bei uns heißen Milch und Honig, blühende Landschaften, Versöhnung, wundervolles Gemeindewachstum und vieles mehr. Es ist naiv zu meinen, Zukunft hielte nur paradiesische Zustände für uns bereit. Aber genauso wenig taugt die Riesenangst. Nennen wir sie nun Corona-Pandemie, Terrorismus, rechte Gewalt, Klimakatastrophe, Globalisierung und so weiter. Ihr kennt all das aus Zeitungen und Fernsehen. Ich denke, weder die rosarote Optimismusbrille noch die dunkel eingefärbte Brille, sie taugen nicht zur Zukunftsbewältigung. Um Zukunft unter die Füße zu nehmen, braucht es ein Vertrauen, das größer ist als alle unsere Ängste vor der Zukunft. Ein Vertrauen, das so groß ist, dass es auch reicht, wenn blatter Optimismus sich als grundlos erweist. Wir brauchen ein Vertrauen, das auch in den schweren Stürmen und Krisen des Lebens Halt gibt und Zukunft nicht aus den Augen lässt. Solches Vertrauen, das ist meine Überzeugung, kann uns allein Gott schenken. Und Kaleb und Josua sagen, uns steht der Herr zur Seite, hab keine Angst vor ihnen. Mitten in den Turbulenzen und Krisen unseres Lebens braucht es Menschen mit Gottvertrauen, die mutig das dennoch sprechen. Allen verwirrenden Fakten zum Trotz vertrauen wir dem Gott, der Mose im brennenden Dornbusch sagt und sich damit offenbart, ich bin für euch da. Wir vertrauen dem Gott, der am Schilfmeer seine rettende Hand über sein Volk hält. Wir vertrauen dem Gott, der mitgeht auf dem langen Weg durch die Wüste und stets für sein Volk sorgt. Und wir vertrauen als Christen jenem Gott und Vater, der Jesus Christus nicht dem Tod überlässt, sondern ihm zum Leben auferweckt und zum Herrn der Welt einsetzt. Wir vertrauen unserem Herrn Jesus Christus, der uns ganz persönlich in ein Leben in der Nachfolge ruft. Er trägt im Neuen Testament den interessanten Beinamen Immanuel. Das heißt, Gott ist mit uns. Dieser Name Immanuel ist Bekenntnis und Versprechen zugleich. Denken wir an die Zukunft der Gemeinde. Wo Ängste und glaubendes Vertrauen sich mal gerade so die Waage halten und in Balance sind, wird es kein Vorankommen geben. Da herrscht Stagnation oder im Bilde gesprochen, das Volk bleibt ewig an der Schwelle stehen und fragt sich für alle Zeiten, sollen wir aufbrechen? Oder sollen wir nicht aufbrechen? Sollen wir uns auf Gott einlassen oder nicht? Was wir brauchen, ist ein Vertrauen, das größer ist als alle unsere Angst vor dem Scheitern. Größer als unsere Angst vor dem Versagen, vor eigenen Unzulänglichkeiten. Nur schade, dieses glaubende Vertrauen können wir nicht aus uns heraus machen, nicht produzieren. Ihr Lieben, die Kraft zum Leben, zum Durchhalten in Krisenzeiten, die Kraft zum Wagnis Zukunft, sie wird uns im Glauben immer wieder geschenkt, immer wieder neu, nicht auf Vorrat für alle Zeiten, nicht als Besitz, den wir zur Verfügung haben, sondern sie wird uns auf dem Weg, wie dem Volk Israel in der Wüste, immer wieder geschenkt im Gebet. Als Kinder Gottes bleiben wir am Ende Bittenden. Und wo wir uns vertrauensvoll wie ein Kind an den himmlischen Vater wenden, wird er uns nicht enttäuschen, sondern neuen Mut schenken, uns gewiss zum Ziel bringen. Ja, im Gebet finden wir Ruhe in den Stürmen des Lebens. Im Gebet, in der Zwiesprache mit Gott, werden wir zukunftstauglich. Können wir immer wieder fragen, was sind die nächsten Schritte? Ja, im Gebet bekommen wir den anderen Geist, den Geist des Josua, des Kalebs, den Geist von Pfingsten. Im Gebet schenkt uns Gott den Geist des Mutes und der Entschlossenheit, den Geist der Zuversicht und des Vertrauens, auch den Geist des langen Atems und den Geist der kleinen Schritte, auch in Corona-Zeiten. Den Geist, der bei Fehlern und Misserfolgen nicht schnell aufgibt. Den Geist der Besonnenheit und der Klugheit. Wir bleiben Bittende. Herr, unser Gott, schenke uns deinen Geist, dass wir voll Zuversicht und Vertrauen unseren Weg unter die Füße nehmen. An jeder persönlich im Alltag, wir alle gemeinsam im Leben der Gemeinde und weit darüber hinaus. Ja, das wollen wir glauben, was der Prophet Jeremia vor 2500 Jahren seinen Landsleuten ein für allemal ins Stammbuch geschrieben haben. Nämlich das Bibelwort, was wir zum Eingang dieses Gottesdienstes gehört haben, aus Jeremia 29. Gott spricht: Ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Amen.